Ego FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Ego FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Kollmann.
Hallo zu einer neuen Ausgabe des Ego FM Talk Radios. Und ich freue mich heute sehr auf meinen heutigen Gast, der tatsächlich seit Jahrzehnten Kindern im Fernsehen die Welt erklärt. Für mich persönlich gibt es wahrscheinlich keinen anderen Menschen, der mein Denken und meine Weltsicht so sehr geprägt hat wie er. Für die Sendung mit der Maus, die seit 1971 in der ARD läuft, ist er mit dem Bundesverdienstkreuz und dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden. Ich freue mich heute sehr über den Autor, Regisseur, Fernsehproduzent und quasi auch Erfinder der Maus, Armin Maywald. Grüß Sie.
Hallo, ich hoffe, es hat keine bleibenden Schäden hinterlassen bei Ihnen.
Sehen Sie mich an.
Nee, noch sehen Sie ja ganz gesund aus.
Herr Maywald, Sie sind dieses Jahr im Januar, wenn ich richtig liege, 84 Jahre alt geworden.
Richtig, ja.
Meine Großmutter ist tatsächlich im selben Alter, die bekommt man allerdings von der Couch kaum mehr runter.
Ich kann noch aufstehen, also ich bin nicht mehr so flott wie vor 40 Jahren, ist klar. Und mit dem Alter kommen die Wehwehchen, da passt eigentlich nur ein Spruch, wer nicht leiden will im Alter, muss früh sterben. Aber gut, nun bin ich halt zu alt und das gehört halt dazu.
Und ich wollte gerade eben sagen, Sie sind dagegen noch total tief im Berufsleben eingebettet. Wenn man mal guckt, was Sie alles noch tun und machen, kam Ihnen nie der Gedanke, sich es auch mal auf der Couch gemütlich zu machen?
Also ich habe ja nichts anderes gelernt. Und wenn ich bei mir zu Hause rumsitzen würde, meine Frau, die würde mir wahrscheinlich rechts und links eine um die Ohren schlagen, wenn ich versuchen würde, die Blümchen an der Tapete zu zählen oder ihr zu sagen, wie sie den Kaffee kochen soll oder sowas. Also ich glaube, sie ist ganz froh, wenn sie mich den ganzen Tag über los ist. Mhm. Also wir haben wirklich ein tolles Verhältnis. Aber so jede Minute zusammen zu sein, das Tag und Nacht, das ist dann schon auch eine Herausforderung. Obwohl ich sagen muss, wenn wir das im Urlaub machen oder so, dann geht's prima.
Der ein oder andere Hörer oder Hörerin werden jetzt aufhorchen und werden sich denken, oh, die Stimme, die kenne ich doch. Seit über 50 Jahren erzählen Sie die Sachgeschichten für Kinder. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, erstmal zu Ihnen, denn Sie haben in Ihrem Leben schon einiges erlebt und auch miterlebt. Das beginnt tatsächlich alles mit dem Krieg und nach dem Krieg, reicht dann bis zum Wiederaufbau, zum Wirtschaftswunder, bis hin zu den Anfängen des Fernsehens, des privaten Fernsehens vor allem. Und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, zu dem Sie Ihr Kameramann Kai ermuntert hat, weil er der Meinung war, dass sonst irgendwann keiner mehr weiß, was Sie alles so erlebt haben. Wenn man das Buch dann liest, dann ist es wirklich erstaunlich, wie weit Ihre Erinnerungen dann tatsächlich auch reichen. Sie sagt mal, ja, es sind meist nur Fetzen, die meisten so ein paar Minuten lang, aber die reichen tatsächlich weit zurück, und zwar bis zu Ihrem dritten Lebensjahr. Erzählen Sie uns doch mal von Ihrer ältesten Erinnerung an früher.
Also, wenn Sie das Buch gelesen haben, dann ist eine meiner ersten Erinnerungen sicherlich der erste Besuch meines Vaters. Mein Vater war ja Konditormeister und hat hier in Köln seinen Meister gemacht. Und arbeitete in einem Café, das am Neumarkt ist in Köln. Der Neumarkt ist so ein ganz zentraler Platz mitten in der Stadt. Und er muss wohl vom Militär auf Urlaub gekommen sein. Und meine Mutter sagte, komm, wir gehen mal den Papa besuchen, nahm mich an der Hand. War meine Schwester noch gar nicht geboren. Muss irgendwie 42 oder so gewesen sein. Anfang 42. Und dann sind wir da in das Café und ich erinnere mich, man musste in das Café erst so ein paar Stufen runter, dann durch das Café und dann kam man hinten in die Backstube. Mhm. Und in der Backstube waren also jede Menge weiß gekleidete Männer. Und natürlich habe ich meinen Vater gar nicht erkannt, aber ich erinnere mich an den Weg durch das Café und diese vielen weißen Männer. Also da muss ich etwa 2 gewesen sein, wenn er kannte.
Mhm. Wahnsinn. Ja. Eben auch im Buch eine Erinnerung ans Jahr 1942, tatsächlich dann die unschönen Seiten, der sogenannte Fliegerangriff auf Köln, glaube ich, damals, ne?
Ich nehme an, dass das am 16. oder um den 16. Mai 1942 gewesen ist, weil an dem Tag ist meine Schwester geboren worden. Ich erinnere mich noch, dass meine Mutter mit meiner Schwester auf dem Arm aus dem Krankenhaus kam und zu unserem damaligen Zuhause ging am Rotgerber Bach und da stand kein Haus mehr. Und dann sind wir notgedrungen, das war halt damals so, sind wir zu meiner Tante gezogen in die Engelbertstraße, das ist gleich neben dem alten Opernhaus gewesen was ja dann auch bombardiert wurde. Und in dem Haus von meiner Tante erinnere ich mich, ich weiß nicht an welche Nacht oder sowas, jedenfalls war Fliegerangriff und das ganze Haus fiel über uns zusammen und wir konnten auch über das normale Treppenhaus gar nicht raus. Aber damals gab es ja so eine Vorschrift, dass von einem Keller in den anderen immer so Schotts, würde man beim Schiff sagen, also so Türen, die man also dicht schließen konnte, die konnte man dann aufmachen und konnte dann durchs Nachbarhaus, durch ein anderes fremdes Treppenhaus konnte man raus. Und so sind wir da rausgekommen und sind dann wieder ein paar Ecken weiter in die Richard-Wagner-Straße zu meiner Großmutter. Und auch das wurde bombardiert, das Haus. Und dann hatten wir in Köln überhaupt kein Zuhause mehr. Dann sind wir zu meinen Großeltern väterlicherseits nach Laubern in Schlesien umgezogen. Mhm. Und sind da geblieben bis zum 12. Februar 1945, dann sind wir da von den Russen laufen gegangen und sind dann an dem 13. Februar nochmal in Dresden gewesen, weil meine Mutter hatte in Dresden eine Großtante und eine Urgroßtante, die sind beide dann später auch uralt geworden, eine 104 und die andere 100 und wollten die noch besuchen und wahrscheinlich auch irgendwelchen Schmuck oder sowas mitnehmen. Und dann sind wir mit dem sogenannten letzten Zug aus Dresden raus und ich erinnere mich nur deswegen daran, weil ich bei dieser Fahrt von Dresden wegging, dann waren wir zuerst evakuiert nach München, ausnahmsweise nicht im Gepäcknetz oben auf den Koffern saß, sondern ausnahmsweise mal am Fenster stand und wie der Zug fuhr aus dem brennenden Dresden raus und man sah also die ganzen Fliegerbomben und die ganzen Sachen auf Dresden niederfallen. Also das Bild könnte ich heute noch malen, wenn ich es malen müsste. Ne? Das war also und je weiter wir natürlich von Dresden weg waren, desto entfernter waren natürlich diese ganzen Bombeneinschläge. Ja, dann kamen wir erst nach München, da wurde München auch evakuiert. Dann sind wir von München nach Weilheim umgezogen worden. Dann wurde Weilheim auch evakuiert und dann sind wir schließlich in Uffing am Staffelsee gelandet, wo ich dann auch zur Schule gegangen bin, zur Grundschule zumindest, also Volksschule hieß das damals. Und später dann nach Weilheim aufs Gymnasium, jeden Morgen als Fahrschüler mit dem Zug, um 6:50 ging der Zug und dann musste man am Bahnhof stehen. Dann die Fahrt nach Weilheim ging dann irgendwie so 20 Minuten oder so und dann musste man vom Bahnhof durch die ganze Stadt Weilheim bis ans, sag mal, andere Ende der Stadt zum Gymnasium. Da habe ich dann die Sechster, hieß das ja damals, oder heute ist es die 5. Klasse, die Zählung der Moderne kenne ich gar nicht so, ich kenne das nur eine alte lateinische Zählung. Da haben wir dann mit Englisch angefangen und ich erinnere mich noch, der erste Satz unseres Englischlehrers, der reinkam, war My name is Hunter. Wir verstanden natürlich gar nichts, hat dann mit Bild und Händen und Füßen gesagt, My name is Hunter. Boah, so, der erste Satz in Englisch, den ich je gehört habe.
Herr Maywald, jetzt könnte man ja fast sagen, dass Sie ja quasi halber Bayer sind dadurch auch, oder? Fühlen Sie sich dem Bayerischen noch ein bisschen verbunden?
Ja, klar. Also ich würde mal sagen, mein erster Heimatdialekt ist Bayerisch. Den habe ich halt da gelernt. Ne? Also ich würde heute noch mühelos verstehen, wenn jemand sagt, Gezenzidog ist Herr Zollmechtner.
Ne? Oh, sehr ist gut.
Oder an Orchkatzer Schwarf in Kutfuhrit, Ioi Anhuen oder so. Ne? Das kriege ich also irgendwie schon noch. Bisschen mit Knaubeln hin, aber ich verstehe es noch, wenn ich in Bayern bin. Mhm. Ich bin dann auch vor, was ich jetzt mittlerweile 4 Jahren oder sowas, bin ich nochmal in Uffing gewesen und habe tatsächlich nochmal 2 alte Klassenkameraden aus der 1. Klasse getroffen, den Pointner Toni und den Schweiger Hans, glaube ich, hieß er. Egal. Also die beiden habe ich noch getroffen und mit denen haben wir dann noch das ein oder andere Bier vernichtet. Wir haben uns in etwa auch noch wiedererkannt. Ne? Obwohl da also sicher 70 oder noch mehr Jahre dazwischen verloren sind. Ich bin also dann auch noch mal in meiner alten Schule gewesen. Die gibt's noch. Ist natürlich mittlerweile angebaut. Aber ich habe dann noch in meinem alten Klassenzimmer noch mal in so einer alten Schulbank, wie wir damals gesessen haben, ja ganz dicht bei dicht, habe ich noch mal mit den beiden Kumpels da gesessen.
Das ist doch irgendwie auch ein schöner Moment, oder wenn man tatsächlich nochmal die Möglichkeit hat, so viele Jahrzehnte in die Vergangenheit zurückzureisen und all diese Momente nochmal quasi fassen zu können.
Ja, das war schon witzig. Also das Haus, in dem wir dann evakuiert waren damals bei den Geschwistern Kalb, das waren 2 ältere Damen, würde ich mal sagen, die aber einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb hatten. Das Haus steht auch noch und ich habe mal vor, wie lange ist das jetzt her, über 30 Jahren, habe ich mal einen Film gemacht, als unsere Redaktion gesagt hat, unser Redakteur, mach doch mal einen Film, wie die Zeit aussah, als du so alt warst wie meine Tochter. Meine Tochter kam da gerade in die Schule und da bin ich damals, also über 35 Jahre her, meine Tochter, die ist jetzt, wird jetzt 42, also kann man sich ausrechnen, wie lange das her ist, bin ich damals schon in Uffing gewesen nochmal. Und die Leute, die damals in dem Haus wohnen, da durften wir dann nochmal rein und durften auch nochmal in das alte Zimmer, in dem wir dann also alle Mann gelebt haben. Also alle Mann in einem Zimmer, Mutter und zwei Kinder, Vater war ja schon tot zu der Zeit. Aber die neuen Besitzer des Hauses, das Haus, wie gesagt, steht noch, aber die waren etwas klemmig und wollten uns also da nicht gerne nochmal reinlassen. Aber gut, muss man respektieren. Alles klar.
Jetzt heißt es ja immer, die Kindheit prägt quasi das Leben. Wie denken Sie, hat Ihre Kindheit denn Ihr Leben geprägt jetzt im Nachgang?
Naja, ich meine, ich bin groß geworden in der Zeit, in der es nichts gab. Ne? Also bis zur Währungsreform war ja irgendwie überhaupt nichts. Und insofern kann ich mit sehr wenig Sachen umgehen. Ich brauche also keine große glitzernde Bühne oder sowas. Also auch wenn ich esse oder sowas, ich esse eher eigentlich bescheiden. Und ja, wegwerfen ist bei mir auch nicht. Das habe ich einfach gelernt von damals, dass man mit den Sachen pfleglich umgehen muss. Also ich bin einer, der eher davon ausgeht, dass man Sachen reparieren kann, als dass man sie gleich wegschmeißt. Und das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, damals die Heizkocher. Also das waren ja so Elektroöfen, die, wenn es denn mal Strom gab, die hatten so einen Schamottkörper, der also in Schlangen solche Gänge hatte. Und in diese Schlangen wurde also ein Kanthaldraht, eine Kanthaldrahtspirale eingelegt. Und das konnte ich mit meinen kleinen Fingern relativ schnell. Ein Onkel von mir hatte mir das beigebracht. Und insofern habe ich also sehr früh gelernt, also Kochplatten zu reparieren, weil die hatten die Eigenschaft, wenn sich zum Beispiel jemand eine Zigarette daran anzündete oder mit dem Fidibus, also sich da Feuerchen holte an der Glut, dass diese Drähte gerne durchbrannten. Und dann waren die Spiralen natürlich dann nutzlos. Das heißt, man konnte die dann flicken, konnte man entweder zusammenlöten oder, wenn es gab, eine neue Spirale einziehen. Neue Spirale war natürlich Luxus ohne Ende, aber das habe ich relativ früh gelernt. Also Bügeleisen reparieren auch, also mit Glimmerschichten drin. Da war ich 5 oder 6. Und eben auch natürlich Tabak schneiden. Also meine Mutter und meine Tante, die hatten dann notgedrungen von dem Bauern, wo meine Tante wohnte, ein kleines Stück Land überlassen bekommen, also so 100 mal 100 Meter, wo wir dann also Kartoffeln und Tomaten und Bohnen und ich weiß nicht was alles gezogen haben, weil es ja sonst nichts zu essen gab, ne? Und es gab ja dann nur die Lebensmittelmarken, wo dann drauf stand 100 Gramm Zucker, wenn das also aufgerufen war. Aber da mussten wir natürlich auch als Kinder damals auch schon alle mit und was weiß ich, die Pflanzen gießen und Unkraut jäten und sowas. Und insofern habe ich natürlich auch nie Angst vor schmutzigen Händen gehabt, weil das habe ich ganz früh gelernt. Und natürlich auch eine große Liebe für frisch gezupfte Möhren oder frisch geernteten Salat oder sowas. Also das schmeckt natürlich einfach super, wenn man das direkt vom Acker zieht und rausmacht und sauber macht und dann direkt isst. Ja. Also insofern bin ich da einfach in der Nachkriegszeit sozialisiert worden. Ne? Und das war also, ich kann auch nicht sagen, dass ich eine schlechte Kindheit hatte oder sowas. Also ich hatte eine sehr liebevolle Mutter und die ist leider viel zu früh gestorben, weil ich hätte mir immer gewünscht, wenn sie alt wird, dass ich ihr das Leben noch ein bisschen schön machen kann. Aber ich hatte kaum das Abitur hinter mir, da hat sie dann ihre Augen zugemacht und das hat mir sehr, sehr leid getan, tut mir bis heute leid.
Sie sagten in einem anderen Gespräch mal, dass Ihr schönstes Kindheitserlebnis tatsächlich die plötzliche Stille nach der Kapitulation Deutschlands 45 gewesen ist.
Das war wirklich sehr merkwürdig. Also wir waren ja in der Kriegszeit einfach gewohnt, das Rasseln von Ketten von Panzern oder die Flugabwehrgeschütze oder die Bomben, die fielen. Und das waren natürlich immer die Züge, die also die Truppen und ich weiß nicht was alles hin und her transportierten. Räder müssen rollen für den Sieg, stand auf jedem Tender von jeder Dampflokomotive. Jedenfalls, es war eigentlich rundherum sehr laut, also besonders auch in Laubern, das war ja schon im Osten. Ne? Und da gingen natürlich die ganzen Transporte an die sogenannte Ostfront damals, gingen da durch. Und als wir dann in Bayern evakuiert waren, da kamen natürlich dann auch immer die Fliegerangriffe. Und ich erinnere mich auch deutlich, das feindliche Radar, wie es damals hieß, abzulenken, wurden dann so Aluminiumfolien auf irgendwelche Äcker verteilt, um dem feindlichen Radar zu sagen, da ist irgendwas Gefährliches, damit die ihre Bomben da abluden und nicht irgendwo auf eine große Stadt. Jedenfalls insofern, wie die Flieger da rumflogen und dann auch die Bomben abwarfen, das war natürlich auch laut. Und dann kam eben der 8. Mai und es war plötzlich absolute Ruhe. Nichts mehr, gar nichts mehr. Und das war fast schon beängstigend, ne? Weil das waren wir gar nicht gewohnt. Also wir waren gewohnt, einfach im Lärm und in den Krach zu leben. Und dann in diese Stille kam dann vom Dorf runter so ein Sherman-Panzer über die Straße am Hirschvogel, so hieß die Kneipe damals, vorbei und blieb dann vor dem Bahnübergang stehen, drehte den Turm. Wir dachten schon damals, okay, jetzt schießt er, hat aber nicht getan, sondern er hat nur geguckt, beobachtet, was sich da rundherum abspielte und ist dann weitergefahren an unserem Haus vorbei nach Spatzenhausen. Naja. Und das war aber dann wirklich das einzige Geräusch. Und das war natürlich, das kannten, wussten wir sofort, das ist ein amerikanischer Panzer, weil die Panzer mit dem Balkenkreuz drauf, die kannten wir natürlich, klar, als Kinder, logisch.
Ja, das Geräusch hat sich eingebrannt quasi.
Das hat sich eingebrannt, ja, kann man so sagen, ja.
Herr Maimald, wenn Sie jetzt heutzutage abends den Fernseher anmachen und sich die neuesten Weltnachrichten ansehen, haben Sie da manchmal das Gefühl, dass die Menschheit gerade wieder in so ein Dilemma sich bewegt?
Also die Bilder im Fernsehen jetzt, also ich sag mal von der Ukraine oder von Gaza, das sind letztlich die Bilder meiner Kindheit. Das kommt mir alles so furchtbar bekannt vor. Und ich habe das Gefühl, wir haben die letzten 70, 80 Jahre eigentlich in einer unglaublich friedlichen Zeit gelebt, in so einer langen Zeit, die es vorher in Deutschland noch nie so friedlich gegeben hat. Und ich glaube, wir haben uns so sehr an diesen Frieden gewöhnt, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen konnten, dass es irgendwie nochmal anders kommt. Aber jetzt sehen wir, es geht anders und es geht furchtbar anders. Und ich glaube, darauf müssen wir uns wirklich wieder neu einstellen. Kein Mensch hätte das gedacht. Spätestens seitdem der Putin mal vom Deutschen Bundestag eine Rede gehalten hat und alle gedacht haben, wow, auch Russland, was ja bis dahin im Kalten Krieg immer noch also der böse braune Bär war, das war damit für uns, jedenfalls für mich und ich denke mit für viele andere in Deutschland, das war damit gegessen. Mhm. Dass der dann irgendwann später jetzt nochmal da so eine Nummer wie in der Ukraine macht, keine Ahnung, wie es dazu gekommen ist und was der Anlass war. Gut, kann man spekulieren. Ich weiß es nicht und wir werden es wahrscheinlich nie erfahren, weil wir natürlich nie die Mäuschen sind, die dann hinter den Kulissen in den entscheidenden faltenreichen Gewandungen der Geschichte rumlaufen und also das, was wirklich passiert ist, gar nie wissen. Ne? Also so.
Ja.
So habe ich neulich eine Dokumentation gesehen, Mann, dass der Ole Kohl, also unser ehemaliger Bundeskanzler, mal eine private Reise in die DDR gemacht hat, die er nur mit dem Honecker verabredet hatte. Und wo er die Stasi, die ihn eigentlich beobachten sollte, an der Nase rumgeführt hat. Das wusste ich gar nicht, dass es das gab. Ich weiß nicht, wussten Sie das?
Nee, höre ich zum ersten Mal. Nee.
Also ich habe es auch, hatte ich auch noch nie gehört. Es war also irgendwie schon schräg. Mhm.
Da wird dann hinter den Kulissen tatsächlich doch mehr geklüngelt, als man denkt. Sie haben gerade...
Das glaube ich auch, ja.
Ja, Sie haben gerade die Mäuschen angesprochen und in die Richtung müssen wir mal kurz wandern. Ganz kurz nochmal, Sie haben Theaterwissenschaft, Germanistik und Philosophie studiert. Wie hat Sie Ihr Weg dann damals zum Fernsehen gebracht?
Also das ist irgendwie eine Geschichte, die so um 99 Ecken geht. Als ich 16 war, war ich hier im Opernhaus in Köln schon als Statist und bin dann mit dem Bratspieß und hintenrum neuen Hut auf, nochmal um die Bühne und so. Als Statist gewesen und fand eigentlich dieses Leben auf dem Theater, ein Theater funktioniert ja wie ein Uhrwerk, da gehen ja viele, viele Dinge, die ineinander passen müssen, vom Inspizienten und den Sängern, die sich einsingen und den Bühnenarbeiter, die Kulissen hochziehen und die Beleuchter, die Lampen und. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich spannend. Das war so der vielleicht erste Moment, da war ich 16, war schon so lang wie heute und deswegen konnte ich den Job da schon machen. War auch gut bezahlt, 4 Mark am Abend, das war damals echt viel. Mhm. Und dann kam ein bisschen später irgendwann mal eine Anfrage vom Westdeutschen Rundfunk, das stimmt nicht ganz, es war damals noch der Nordwestdeutsche Rundfunk, Nordwestdeutscher Rundfunkverband. Den WDR alleine gab es noch gar nicht, war noch zusammen mit Hamburg. Und die suchten für so eine Jugendsendung, die typischen jungen Leute. Und die hatten also an alle Schulen geschrieben, so Berufsschulen, Gymnasien, ich weiß nicht was alles, und suchten also Jungs und Mädels, die an dieser Diskussionsrunde teilnehmen wollten, sollten. Und dann kam unser Direktor damals mit diesem Schrieb durch die Klasse. Und ich meine, das werden Sie aus eigener Anschauung kennen. Wenn der Direktor mit irgendwas in die Klasse kommt, dann taucht natürlich alles erstmal ab und versucht nicht aufzufallen, ist ja klar. Und las dann vor, dass der Sender junge Leute suchte, meldet sich natürlich keiner. Und dann sagte er, okay, wenn sich keiner meldet, wird einer zwangsverpflichtet, der Maywald mit der Schandstauze, weil... Ich hatte schon damals die Klappe immer weit vorn und habe also zu allem und jedem eigentlich meinen Kommentar abgegeben. Berechtigt oder unberechtigt lasse ich jetzt mal dahingestellt. Und so kam ich da, heute würde man sagen, in ein Casting. Ich glaube, das waren irgendwie mehrere hundert Kinder und Jugendliche, die eingeladen waren. Sechs sind davon übrig geblieben und ich war einer von den Sechsen. Und so habe ich dann 1956 zum ersten Mal einen Fuß in ein Fernsehstudio gesetzt. Das war das einzige Studio, was der WDR damals oder NWRV damals hatte. Heute ist es das Studio, in dem die WDR Big Band probt. Ein kleines Ding. Und das ging so über, ich weiß nicht, drei Jahre. Immer wieder so alle zwei Monate gab es eine neue Sendung. Wurde auch super gut bezahlt. 25 Mark für jede Sendung. Das war Reichtum pur. Na gut. Und nach so ein paar Sachen, also was mich da faszinierte in dem Fernsehstudio war, die Kameraleute, die dann mit ihren Kameras ferngesteuert, Kopfhörer auf dem Ohr, durch das Studio sich bewegten. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, warum die jetzt plötzlich von da nach da sausten und so. Und wusste auch nicht, was eine Bildmischerin war. Das war, erinnere ich mich noch, die Frau Barwig, war eine elegante Dame aus Hamburg, die natürlich die Versetzung nach Köln als Schmach empfand, weil Köln war damals die Provinz und Hamburg war halt
der Nabel der Welt.
Nabel der Welt oder so ähnlicher, wie auch immer. Jedenfalls nach mehreren Sendungen bin ich dann mal zu dem Chefingenieur, der genau über dem Studio saß und gesagt, hören Sie mal, wenn ich mein Abitur habe und so, gibt es denn irgendeine Möglichkeit, hier zu arbeiten? Weil ich fand das schon faszinierend. So, ne? Hat er gesagt, nee, wir müssen schon ein abgeschlossenes Studium haben. Aber wenn Sie einen Studentenausweis haben, wir haben ein Abkommen mit der Universität, dann können Sie hier als Kabelhilfe arbeiten. Ne, das war natürlich gar nicht mal schlecht. Erstens, weil ich dadurch sehen konnte, wie Fernsehen von innen funktionierte. Aber bevor ich überhaupt ins Studio durfte, ich bin dann mit dem druckfrischen Abiturzeugnis zur Uni gegangen, habe mich einschreiben lassen. Mit der frischen Immatrikulation bin ich dann zum Sender, habe gesagt, da ist der Studentenausweis, bla. Ja, und dann musste ich erst in die Bühnenwerkstatt, da habe ich gelernt, wie man Kulissen auseinanderkloppt. Dann musste ich in den Fundus alle Kaffeetassen und alle Stühle und alle Sessel abstauben. Eine tolle Stilkunde, kann man nirgendwo besser lernen als in dem Fundus. Und erst dann durften wir ins Studio, und zwar auch erst in ein aktuelles Studio. Also damals war das Hier und Heute, die Sendung gibt's heute noch, sieht aber anders aus. Und da musste man Filzlatschen anhaben, damit man keine Geräusche machte. Und das Kabel durfte niemals den Boden berühren, das musste man immer auf der Schulter haben. Mhm. Und da habe ich dann noch Hans-Joachim Friedrichs und viele andere und Huberti und viele Kronzucker als Moderatoren im Studio erlebt. Die werden mich nie wahrgenommen haben, weil ich wirklich das letzte kleine Rädchen an irgendeinem Getriebe war. Aber es war schon spannend zu sehen, wie die da arbeiten und wie sowas funktioniert. Und weil ich zwischendurch in der Schule auch schon mal Theater gespielt habe, hatte ich dann irgendwann so vor dem Abitur entschlossen, okay, das wäre vielleicht was als Beruf. Wobei ich immer noch nicht definieren konnte, will ich denn eher Schauspieler oder Regisseur oder sonst irgendwas werden. Das hat sich eigentlich alles erst später ergeben. Ich habe dann in dieser Zeit als Kabelhilfe während des Studiums, also 4 Jahre, ne, ich habe ja 8 Semester dann abgerissen, sowas wie heute Master oder Bachelor oder sowas, mhm, das gab es damals noch gar nicht. Der einzige Abschluss, den man damals haben konnte, wäre der Doktortitel gewesen. Ich hatte auch ein Thema für eine Doktorarbeit, war ein tolles Thema. Und mein Professor, der mir das damals gegeben hat, den habe ich 40 Jahre später beim Skilaufen mal getroffen. Er sagt, Maywald, dass Sie das damals nicht gemacht haben mit Ihrem Doktortitel. Wir hätten Ihnen das nachgeschmissen. Sie haben so viel für die Uni getan, bla bla bla. Ich habe es nicht gemacht. Jetzt habe ich irgendeinen Ehrenhalben gekriegt von
immerhin
den Herren in Aachen. Immerhin. Aber ich benutze nicht.
1968 begann dann alles mit den Sachgeschichten für die Maus. Ich habe gelesen, die Sendung hätte eigentlich anfangs die Sendung mit dem Nilpferd heißen sollen.
Hätte heißen können.
Können, genau, war eine der Optionen tatsächlich. Sie sagten mal, dass Sie eigentlich ein Mensch sind, der von hinter der Kamera kommt, so wie Sie es uns gerade auch erzählt haben, so als Kameragehilfe. Ja. Sie haben ja den Beruf des Regisseurs gelernt. Wie kommt es denn, dass Sie es dann doch zum Sprecher und tatsächlich auch zum sichtbaren Protagonisten geschafft haben? Das ist ja dann eine komplett verkehrte Welt, oder?
Ja, ist es. Und ist also auch die berühmte Geschichte, wie kommt der Hund zur Ohrfeige? Also ich hatte da schon eine Reihe Filme gemacht und auch produziert. Und eines Tages hatten wir eine Geschichte gemacht, da spielt ein kleiner Junge mit in so einem Verkehrsspot, was man am besten auf der Straße nicht tut, weil es gefährlich ist. Und nachdem die Filme alle fertig waren, abgeliefert waren und auch gesendet, schrieb der einen Brief an die Redaktion. Ich habe dann und dann Geburtstag. Wäre schön, wenn der Armin mich zum Geburtstag besuchen käme. Und der Gerd Müntefering, damals der Redakteur, der sagte, ach guck mal, das ist doch irgendwie ganz schräg. Mach das doch mal, red mal mit den Eltern und verrat denen aber nichts, dass du da kommen willst und die Eltern sollen auch nichts verraten. Nimmst einen Blumenstrauß und ein kleines Geschenkchen mit und wenn der dann morgens aus dem Haus geht zur Schule, dann steht ihr da und überrascht den. So haben wir das auch mit den Eltern verabredet und so haben wir das auch gemacht. Blumenstrauß und ein kleines Geschenkchen und sind dann also früh morgens, also vor dem Schulanfang, da in den Vorort von Köln gefahren und haben gewartet auf den Moment, wenn der die Tür aufmachte und sein Fahrrad rausholte. Und dann sind wir zu ihm hin und haben ihm zum Geburtstag gratuliert. Der hat vielleicht Augen gemacht wie eine Kuh am Sonntag. Also er konnte es überhaupt nicht fassen, dass wir tatsächlich dann da aufgetaucht sind. Wie auch immer, also ist ein kurzer Film geworden, so 3,5 Minuten oder sowas in der Kante. Ich habe den dann fertig gemacht und habe das getan, was man früher gelernt hat. Ich habe mich dann hingesetzt, habe einen Kommentar geschrieben, aufgeschrieben, habe den Günter Dübus, das war damals unser Sprecher, das war der, der bis zum Schluss immer noch gesagt, Sendung mit der Maus, heute mit. Das war unser Sprecher, bin mit dem ins Studio gegangen. Der hat dann meinen Text dazu, zu dieser Geschichte gesprochen. Da habe ich den Film abgeliefert und der Gerd Müntefering, der den Film ja auch bestellt hatte, sah den dann in der Redaktion und rief mich wütend an und sagte, was hast du mit dem Film gemacht? Hast du ihn umgeschnitten? Ich sage, entschuldige mal, warum soll ich einen Film, der abgenommen ist, umschneiden? Bin ich doch blöd. Nein, es war alles irgendwie ganz anders. Wie auch immer, er war wütend, kreiste um den Kronleuchter und war gar nicht zu beruhigen. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Am nächsten Tag hat er mich angerufen wieder und hat gesagt, hör mal, du alter Eimer, ich glaube, ich weiß, woran es lag. Als du es am Schneidetisch mir gezeigt hast, da hast du den Text so locker nebenher runter erzählt. Tu mir mal einen Gefallen. Geh nach meinem Studio und mach das so wie am Schneidtisch. Einfach nebenher runter. Wenn ich versprichst, kein Problem, mach mal. Habe ich gemacht? Hat er gesagt, genau, das war's. Das ist was völlig anders, wenn du das, der die Geschichte gemacht hat, sie erzählt, als wenn das ein Sprecher professionell richtig spricht. So bin ich dazu gekommen. Mach's ab jetzt immer, hat er gesagt. Punkt. So bin ich zum Sprechen gekommen. Und wieder 2-3 Generationen Redakteure später, nachdem ich dann also wieder schon viele, viele Geschichten erzählt hatte, der sagte dann, hör mal Armin, alle Leute kennen deine Stimme, die kennen deine Pfoten, wenn du irgendwas machst und so, aber keiner weiß, wie du aussiehst. Du musst mal dein Gesicht in die Kamera halten und sag ich, Entschuldigung, will ich das? Nee, eigentlich will ich das gar nicht. Doch, musste machen. Und so bin ich dann irgendwann auch vor die Kamera gekommen, ja.
Man könnte also sagen, zufällig zu einer Institution des deutschen Fernsehens geworden.
Ja, zu diesem Zeitpunkt. Ja.
Herr Maywald, hätten Sie gedacht, dass Sie über 50 Jahre später dann tatsächlich das Gesicht zu einer Sendung sind und auf der Straße angesprochen werden und an der Stimme erkannt werden? War Ihnen das bewusst damals schon? Nee, wahrscheinlich nicht.
Überhaupt nicht. Das wird einem auch nicht an der Wiege gesungen und auch gar nicht in der Ausbildung oder sowas. Darauf kriegt man keinen Hinweis. Und ich erinnere mich noch, als mich das erste Mal jemand nach einem Autogramm gefragt hatte, habe ich auf der Zürpicher Straße gegangen und dann waren gerade so Gleisbauarbeiten und die rissen eine Weiche raus und bauten eine neue ein, fand ich spannend, habe da zugeguckt Und dann stand hinter mir jemand oder kam ein Mann auf mich zu und sagte, kann ich ein Autogramm haben? Ich habe mich umgedreht und habe gedacht, hinter mir steht jemand Berühmtes. Ich habe nicht geglaubt, dass der ein Autogramm von mir wollte. Ja, ja, mittlerweile habe ich, weiß nicht, die 500.000er Grenze an Autogrammen weit überschritten, wahrscheinlich noch viel mehr.
Zu Recht.
Irgendwann hört man auf zu zählen.
Ja.
Ja. Heute ist es etwas einfacher, weil die Leute alle ein Handy haben und die sagen, kannst du mal ein Handy machen? Geht viel schneller, als dann immer noch für Auguste oder sowas zu schreiben, liebe Grüße, Armin und so. Das ist insofern, sind die Handys insofern eine Erleichterung, wo sie, naja gut, egal, ist eine andere Baustelle.
Es gibt so viele tolle Geschichten tatsächlich noch aus der Zeit, deswegen kann ich nur das Buch empfehlen, Aufbau vor laufender Kamera, Geschichten aus meinem Leben von Armin Maywald. Maywald, Sie sagten mal, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde, als wir uns vorstellen können. Wie würden Sie denn die Frage des Kindes beantworten, das wissen möchte, was kommt denn nach dem Tod?
Ja, das ist eine gute Frage, die man seriös nicht wirklich beantworten kann. Und wir haben uns eigentlich immer darauf verständigt, mit der Redaktion Sachen nur zu beantworten, wenn wir sie ausreichend und sicher recherchiert haben. Mindestens zwei Quellen, also eigentlich nach dem alten, guten Rezept für Journalismus, für sauberen Journalismus. Und wir recherchieren halt immer so lange, bis der Arzt kommt. So. Mhm. Und was nach dem Tod kommt, man kann also seriös natürlich nicht sagen, man kommt in den Himmel oder man kommt in die Hölle oder was weiß ich. Was man sicher sagen kann, wenn man in den Sarg kommt, wird man irgendwann zu Humus. Ja? Mhm. Keine besonders schöne und tolle Aussicht, aber es ist so. Wenn man verbrannt wird, wird man zu Asche, auch nicht schön. Aber alles andere ist eigentlich Spekulatius. Mhm. Und das machen wir nicht. Ne? Also genauso wie die Frage, wo wohnt der liebe Gott, die uns 100-mal gestellt worden ist, kann man ja auch nicht seriös beantworten. Wohnt auf Wolke 7. Ist es denn ein alter Mann mit einem Bart? Dann kann ich nur sagen, alles dummes Zeug. Also wenn man Gott als allmächtig, allgegenwärtig und allwissend und ich weiß nicht was annimmt, dann ist jede Definition, die man ihm zuschreibt, schon eine Beschränkung und würde also dieses allwissend, allmächtig, allgegenwärtig schon einschränken und wäre also dann schon irgendwie das Gegenteil dessen, was eigentlich postuliert wird.
Kann man nicht beantworten. Die Frage können Sie aber vielleicht beantworten, tatsächlich jetzt noch zum Schluss. Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
Glück bedeutet, mit dem zufrieden zu sein, was man hat und nicht immer nach irgendwie neuen Ufern zu suchen, sich selbst zu optimieren oder so. Nicht zu planen, sozusagen Karriere zu planen, das ist alles Blödsinn. Also als ich angefangen habe zu studieren oder auf der Uni oder auf dem Gymnasium vorher, wenn ich da einen Plan gemacht hätte, du wirst dies oder jenes tun, das wäre mit Sicherheit schiefgegangen. Ich bin in vieles hineingestolpert, kann man vielleicht sagen, durch Zufall. Bin ich zum ersten Mal ins Theater gekommen. Durch Zufall bin ich zum ersten Mal in ein Fernsehstudio gekommen. Zum ersten Mal hat mir das auch alles Spaß gemacht. Aber geplant war das alles nicht. Und dass ich dann selber angefangen habe, Filme zu machen, das hätte ich mir auch nie vorstellen können. Und klar kann man viele Dinge lernen, wie man eine Kamera aufbaut und die Schärfe und den Ton und bla und Gedöns. Das habe ich ja alles in meiner Ausbildung dann auch tatsächlich gelernt. Ich war ja auch Kameraassistent und Tonassistent und weiß ich nicht, allen möglichen Scheiß. Ich habe also wirklich die Ochsentour gemacht in der Ausbildung und würde eigentlich keinen Tag davon vermissen, wenn ich den nicht gemacht hätte. Also man lernt nie was umsonst. Insofern, ich sag mal, jungen Leuten kann ich nur sagen, macht Praktika, guckt in alle möglichen Betriebe rein, schaut, wie das ist. Ist das was für euren Beruf? Weil meinen Azubis, habe ich immer gesagt, Augen auf bei der Berufswahl. Denn ihr verbringt in eurem Leben viel mehr Zeit im Beruf als mit allen anderen Dingen. Und ich sag mal, auch diese Geschichte, die ja heute so furchtbar in aller Munde ist, Work-Life-Balance und solche Sachen. Ich habe in meinem Leben die Frage noch nie gestellt, was ist Work und was ist Life? Mein Beruf ist mein Leben und mein Leben ist mein Beruf. Und ich sag mal, viele Leute, ist ja der Urlaub das Größte aller Zeiten. Ich kann nur sagen, wenn ich unterwegs war und habe gedreht, was man bei der Arbeit mit Leuten zu tun hat und zu tun haben muss, da kommt man an Dinge und da kommt an Stellen, die man als Tourist nie, nie, nie im Leben kennenlernen würde. Und insofern ist dieser Beruf durchaus ein Teil meines Lebens. That's my life. Und dazwischen eine Balance herzustellen. Ich möchte lieber das machen oder das machen. Und natürlich gehört dazu auch, dass man also vielfach unterwegs ist auf der Straße. Ich bin mit allem gefahren, was man fahren kann. Bin mit allem geflogen, womit man fliegen kann. Ich bin mit allem geschwommen, womit man schwimmen kann. Also ich weiß nicht, viele, viele, viele hundert Hotels kennengelernt, viele tausend Kneipen. Ich kann die Autobahnabfahrten alle mit Vornamen erzählen, wie auch immer. Und das nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und zum Teil eben auch in entlegenen Ecken der Welt. Ich war in Australien für mehrere Monate, ich war in Amerika, ich war in Asien, ich war in Afrika. Also ich würde niemals beschreiben können, wo Work und Life Balance ist. Das ist bei mir beides gleich.
Man könnte quasi sagen, klingt komisch, ist aber so.
Klingt komisch, ist aber so, ja, ist bestimmt so, ja.
Herr Meinwald, wir könnten tatsächlich noch Stunden sprechen. Sie haben das mit Kollegen auch schon getan. Ich habe bei YouTube ein Video entdeckt, da sind Sie 6 Stunden lang am Erzählen und haben dann irgendwann tatsächlich abgebrochen.
Das war für die Zeit, ja.
Genau. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit Ihnen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Gerne.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.